Heute Morgen, 8:30 Uhr, hat der Vorsitzende Richter von der 9. Abteilung vom Bezirksgericht Zürich, der Dr. Sebastian Eppli, Verhandlung in Sachen Pierin Vinzenz und weitere erneut eröffnet. Heute ist ein weiterer Verhandlungstag. Als erstes ist die Verteidigung von Peter Wüstra mit plädieren. Es handelt sich dabei um den Fatih Aslantas. Er ist jetzt gerade in dem Moment am Verlesen von seinen Plädoyer-Notizen. Er hat uns das freundlicherweise bereits gestern zugestellt. Natürlich kann man das da jetzt an dieser Stelle nicht vorwegnehmen. Was man aber allerdings schon sagen kann, ist, dass der Fatih kurz und prägnant auf den Punkt gesagt hat, dass der Gesundheitszustand von seinem Klient eine Verfahrenseinstellung bedingt. Soviel es mir recht ist, war es am ersten Verhandlungstag, wo das Gericht auch schon durchblicken lassen hat oder sogar explizit gesagt hat, dass man das Verfahren wegen Verhandlungsunfähigkeit gegen den Peter Wüst einstellen wird. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum der geschätzte Kollege Fatih Aslantas trotzdem umfassend plädiert. Das kommt von meinen daher, da er ganz klar der Meinung ist, sein Klient hat sich nicht strafbar gemacht. Entsprechend lässt er sich natürlich nicht nehmen, dazu im Detail etwas zu sagen. Und hinten raus geht es natürlich auch um Vermögensbeschlagnahmungen, Grundbuchsperren und um eine angemessene Genugtuung und Entschädigung für die beschuldigte Person. Eine zentrale Voraussetzung für die Durchführung eines Strafverfahrens ist natürlich, dass die beschuldigte Person in der Lage ist, die gegen sie erhobenen Beschuldigungen zum einen zu verstehen und auch vernünftig dazu können, Stellung zu nehmen. Wie jetzt in den Medien zu lesen war, ist der Klient vom Kollegen Fatih Aslantas an Demenz erkrankt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob er noch verhandlungsfähig ist. Es ist also die Voraussetzung, dass man jemanden verurteilen kann, dass die Person aktiv mitdenken und mitwirken kann. Das ist natürlich eine Frage, die man auch nicht einfach allgemein beantworten kann, sondern jeweils immer im konkreten Einzelfall. Also ist die Person in der Lage, die hinreichende Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit und die intellektuelle Verarbeitungsfähigkeit aufzubringen, wie ist es mit der psychischen Belastbarkeit? Und das ist natürlich auch immer auch rückgekoppelt mit der Schwierigkeit und der Komplexität des Tatvorwurfs. Jetzt ist natürlich auch klar, dass die Justiz relativ hohe Voraussetzungen an eine Verhandlungsunfähigkeit stellt. Also die Verhandlungsfähigkeit wird schnell angenommen, anders ausgedrückt. Aber es ist auch klar, wenn berechtigte Zweifel da sind, was zum Beispiel mit Arztzeugnis der Fall wäre, dann kann man nicht einfach auf die hohen Anforderungen verweisen, weil das wäre dann einfach eine Laiensicht, sondern dann muss man die beschuldigte Person begutachten lassen. Begutachten lassen heisst, es muss eine sachkundige Person beizogen werden, weil uns Juristen fehlt natürlich dafür die notwendige Sachkunde, wie es einmal so schön heisst. Die Aufgabe der Verteidigung wäre in so einem Fall, die hinreichenden Zweifel an der Verhandlungsfähigkeit darzubringen. Also gerade bei einer Demenzerkrankung gibt es ja immer wieder Abklärungen von Ärzten. Also die entsprechenden Arztberichte einreichen, worauf dann genügend oder hinreichende Zweifel sollten geweckt sein, dass man das via Gutachter vertieft anschaut. Also kommt am Gericht Zweifel an der Verhandlungsfähigkeit zur Kenntnis, dann muss das Gericht die Zweifel von Amtes wegen beheben, bevor man im Strafverfahren weiterfahren kann. Von der Verhandlungsfähigkeit ist die Schuldfähigkeit zu unterscheiden. Dort stellt sich die Frage, dass beispielsweise auch aus gesundheitlichen Gründen, ob die beschuldigte Person im Zeitpunkt der Delikt schuldfähig gewesen ist. Also wenn die beschuldigte Person, jetzt auf unseren Fall zurückzukommen, im Zeitpunkt der behaupteten Delikt bereits zu dem Zeitpunkt an Demenz erkrankt gewesen wäre, dann stellt sich eben auch noch zusätzlich die Frage neben der Verhandlungsfähigkeit, ob die Schuldfähigkeit im Zeitpunkt des Delikt überhaupt gegeben ist. Im Vinzenz-Prozess ist jetzt aber das, glaube ich, unzweifelhaft, dass der Peter Wüst zu diesen behaupteten Deliktszeitpunkten geistig gesund war. Wenn dann der Gutachter zum Schluss kommt, dass die Verhandlungsfähigkeit nicht gegeben ist, stellt sich dann die Frage, für wie lange das der Fall ist. Also quasi, ist eine Besserung in Aussicht oder nicht? Abhängig davon entscheidet sich dann das weitere Vorgehen. Jetzt bei einer Demenzerkrankung scheint es klar, dies ist momentan noch nicht heilbar, leider. Also die wird fortschreiten und schlimmer werden. kommt man also zum Schluss, dass die Verhandlungsfähigkeit unwiederbringlich verloren ist. So ist das Verfahren einzustellen. Nach Artikel 329 Absatz 4 StPO. Also bei dauernder Verhandlungsunfähigkeit liegt das Prozesshindernis gemäß Artikel 114 Absatz 3 StPO vor. Um da auch noch exakt Bezug zu nehmen auf unsere Strafprozessordnung. Jetzt noch ganz kurz ein Nebenaspekt. Jetzt könnte ja zum Beispiel ein Gutachten vorliegen in unserem konkreten Fall. Ist denn das Gericht das Gutachten gebunden? Das ist eine Frage, die noch öfters einem angetragen wird. Da kann man Folgendes sagen, dass ein Gericht würdigt Gutachten grundsätzlich frei. Das ist im StGB Artikel 10 Absatz 2 so festgehalten. Jetzt geht es da natürlich um Fachfragen medizinischer Art und in solchen Konstellationen darf das Gericht nicht ohne triftige Gründe davon abweichen und falls abweicht, muss das eingehend begründet werden. Also wenn jetzt die 9. Abteilung wirklich dazu schreitet, wie sie angekündigt hat, und das Verfahren gegen den Peter Wüst einstellt, dann müsste in einem entsprechenden Beschluss festgehalten werden, auf welcher Grundlage von einer Verhandlungsunfähigkeit ausgegangen ist und warum die Grundlage, ich nehme an, das Gutachten oder diverse Arztberichte, warum die schlüssig sind. Also das Gericht wird dann aus den Akten zitieren, aus dem Arztbericht. Es wird dann zum Schluss kommen, dass das Gutachten schlüssig erscheint, stimmig, logisch und überzeugend. So heisst es dann einmal in den Beschlüssen. Es muss auch frei von Widersprüchen und Unklarheiten sein, sodass man auf das Gutachten eben abstellen kann, ohne dass man beispielsweise ein weiteres Gutachten oder Ergänzungen muss einholen muss. Und wenn dann eben der Verlust von der Verhandlungsfähigkeit dauerhafter Art ist, dann ist das Verfahren nicht nur zu sistieren, sondern definitiv einzustellen. Und jetzt komme ich zurück zum gerade laufenden Plädoyer von Fatih Atlantas. Warum er eben trotzdem erklärt, dass sein Klient sich nicht schuldig gemacht hat, das liegt in Artikel 426 Absatz 2 StPO begründet. Dort ist festgehalten, dass die Verfahrenskosten teilweise oder ganz einer beschuldigten Person auferlegt werden können, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Leitung vom Strafverfahren bewirkt hat. Artikel 426 Absatz 2 StPO ist eine Ausnahme vom Grundsatz, dass bei Einstellung oder Freispruch in der Regel der Staat Kosten zu tragen hat. Also es gilt zu prüfen, liegt ein fehlerhaftes Verhalten vor, wo die Einleitung von einem Strafverfahren verursacht hat oder die Durchführung von der Untersuchung erschwert. Klar muss auch gesagt werden, dass die Verletzung von bloß moralischer und ethischer Pflichten genügt für die Auferlegung der Verfahrenskosten nicht. Das wird unter Umständen dann bei den anderen Beschuldigten noch zu Diskussionen führen. Wichtig ist vielleicht auch noch zu sagen, dass die Kostenauflage, also die Prüfung der Kostenauflage, sich nur auf unbestrittene und klar nachgewiesene Umstände stützen darf. Und es darf vor dem Hintergrund der Unschuldsvermutung eben nicht so sein, dass durch die Kostenauflage der Eindruck entsteht, dass der Beschuldigte verdächtigt sei oder schuldig, ein Delikt gemacht zu haben. Weil damit wäre eine Kostenauflage indirekt ja eine Verdachtsstrafe. Also das Gericht wird am Schluss beschliessen, dass das Verfahren gegen den Peter Wüst treffend dem ihm vorgeworfenen Delikt, das wäre der Betrug, definitiv einzustellen ist. Dann muss man entscheiden über die Herausgabe der beschlagnahmten Gegenstände. Dann wird man müssen entscheiden, was mit den Kosten von der Strafuntersuchung und jenen vom gerichtlichen Verfahren passieren soll, also wer die tragen soll, dann wird man prüfen, ob der Beschuldigte Anspruch auf Entschädigung und Genugtuung hat. Gegen all das hat man dann ein Rechtsmittel als Obergericht.